Liebe Geschwister und liebe Freunde, diese Geschichte, die wir gerade als Predigtlesung gehört haben, erinnert vielleicht ein wenig an eine andere Begebenheit, die vielen jetzt bekannt ist in der letzten Zeit durch einen Bildband, auch durch einen Film, die Reise der Pinguine. Der Schneeeinbruch von heute passt vielleicht auch ganz gut dazu. Da machen sich im April in der Antarktis, in dieser weißen Wüste, wie man sagt, Pinguine in kleinen Grüppchen von der See auf zur Mitte des Kontinents, um sich an einer bestimmten Stelle, die etwas windgeschützt ist, zu treffen zur Paarung. Wie auf ein geheimes Kommando mit einer inneren Uhr und Kalender und einem inneren Kompass finden sie sich da zusammen, zu Hunderten. Und dann, bevor der eigentliche antarktische Winter beginnt im April, also auf der Südhalbkugel, kommt es zur Paarung und das Weibchen legt im Mai die Eier und dann muss das Männchen diese Eier warm halten, denn das Weibchen, die Mutter, hat jetzt seit 30 Tagen oder länger nichts zu sich genommen an Nahrung und muss wieder zur See gelangen, um Fische als Nahrung wieder aufzunehmen. Derweil müssen die Väter also hier diese Brut übernehmen und haben 2 Monate keine Chance, sich vom Stell zu rühren, müssen diese Eier hüten und rechtzeitig zur Rückkehr der Mutter wird dann das kleine Küken schlüpfen. Und dann haben die Väter 3 Monate nichts zu essen gehabt, haben 15 Kilo Gewicht abgenommen und machen sich jetzt auf den Weg wieder diese 100 Kilometer bis zum Wasser am Meer, um sich wieder Nahrung anzufressen. Das ist ein geheimes, bewegendes Naturwunder, wenn man es im Film sieht oder im Buch sieht. Und man fragt sich, warum solch eine Kette von Strapazen und Schwierigkeiten diese Tiere da auf sich nehmen, in einer lebensfeindlichen Umwelt, mit Kälte, mit Hunger und mit dieser beschwerlichen Reise. Ein Überlebenskampf löst den anderen förmlich ab. Und das ist eigentlich ähnlich unserer Geschichte, nur mit ganz anderen Temperaturen. Da geht es um die Wüste. Aber Israel lagert hier in diesem Lagerplatz, Raphidim oder Rephidim. Und es sind erst noch nicht mal 2 Monate vergangen seit dem Auszug aus Ägypten. Was hat sich in den 7, 8 Wochen schon alles ereignet? Eben diese Todesbedrohung durch die Bedrohung durch die ägyptische Truppe, die ihn nachjagte. Und dann die wunderbare Errettung durch das Rote Meer. Die mehrmaligen Gelegenheiten, wo Hunger und Durst und keine Nahrung sie betroffen hat. Und die Errettung immer zur rechten Zeit. Und dann ist auch hier noch nicht zu Ende, sondern jetzt kommt eine ganz neue Gefahr, der sie noch nie begegnet waren. Ein kriegerisches Wüstenvolk, das sie angreift. Nun, Amalek steht für ein außerordentlich grausames, hinterhältiges, feiges Volk. Es wird uns im 5. Buch Mose am Ende der Wüstenwanderung Israels von ihm gesagt. Denke daran, sagt Mose dem Volk, was dir die Amalekiter taten auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wie sie dich unterwegs angegriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst. Also feige Partisanen, man müsste an heutige Begebenheiten denken, unwillkürlich. Selbstmordattentäter, die sich in den Supermarkt mischen, um möglichst viele Zivilisten umzubringen. Die Nachzügler und die Schwachen. Und das Maß an Barbarei, an Brutalität, was von diesem Volk ausging, hat ja auch Gott dann dazu bewogen, den Befehl zur Vertilgung, zur Austilgung dieses Volkes zu geben. Das gibt der Mose auch noch mit. Wenn nun der Herr dein Gott dich von allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt im Lande, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Das Maß ist voll in einer solchen Brutalität. Und nun kämpft Amalek gegen Israel. Die Wanderung dieses Volkes durch die Wüste ist sicherlich ein Bild, ein Bilderbuch, eine Veranschaulichung für den Glaubensweg von uns Christen. Und genauso ist auch dieser Angriff dieser Partisanen ein Bilderbuch für unseren Glaubenskampf. Glaube ist nicht immer jedenfalls etwas, was uns nur hochstimmt oder leicht fällt, sondern da gibt es auch durchaus Kampfsituationen. Und das ist keinem von uns recht. Da atmen wir alle durch. Ja, muss das denn sein? Geht es denn auch nicht anders? Aber Glaube ist kein Abenteuerurlaub, ist kein prickelnder Nervenkitzel, sondern es ist wirklich bitterer Ernst. Und im Neuen Testament wird uns in den Briefen besonders in den 2 Timotheusbriefen, immer wieder dieses Thema Kampf vermittelt. Einmal als Wettkampf, wie wir es hörten, an den Olympischen Spielen vielleicht, aber dann auch als Krieg. Und Paulus sagt fast in den letzten Versen überhaupt seines letzten Briefes, kurz vor seiner vermutlichen Hinrichtung: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Und gibt diesen gleichen Rat kurz vorher an Timotheus, seinen Schüler und Nachfolger und Mitarbeiter, weiter: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, unsere natürliche Reaktion ist doch von jedem von uns. Da sind wir uns natürlich alle ähnlich: fliehen, das Weite suchen, desertieren oder uns ergeben und kapitulieren. Im Herbst dieses Jahres wird ja hier in Jena ein besonderes Spektakel veranstaltet im Zusammenhang des 200. Geburtstages oder Jahrestages der Schlacht von Jena und Auerstedt 2006. Und da wird unter anderem auch diese ganze Schlacht noch einmal nachgestellt, jedenfalls mit einigen Hunderten oder Tausenden von freiwilligen Interessierten aus allen Ländern, die da in militärhistorischen Vereinen dieses Spektakel einüben. Zwischen Clausewitz, Lützeroda und Cospeda wird sich das abspielen am 13. oder 14. Oktober. Man kann sogar dann in einem historischen Biwak übernachten, in einem Camp abends. Das ist wirklich Militärromantik und manche werden dadurch angesprochen. Aber diese Nostalgie des Krieges ist ja nicht die Wirklichkeit des Krieges, die es damals war, mit Zehntausenden von verblutenden Grenadieren. Glaube ist keine Freizeitbeschäftigung, sondern kann durchaus auch Kampf sein. Keine Glaubensromantik, sondern Glaubenswirklichkeit. Ja, und wer ist unser Gegner, so wie es damals dieses Volk der Amalekiter war? Nun, es hat jemand, da wollen wir uns keine Illusionen machen, ein großes Interesse dran, uns zu entmutigen, uns zu Fall zu bringen, aus der Bahn zu werfen, aus der Kurve zu tragen oder uns aufs Kreuz zu legen. Natürlich, wir sollen nicht dazu gebracht werden, ganz dem Glauben abzusagen. Aber vielleicht man dies nicht mehr so eng sehen. Im Großen und Ganzen sind wir durchaus dem Christentum verbunden. Aber wir genehmigen uns hier und da ein paar Freiheiten. Ja, und so heißt es da im Epheserbrief, in dieser Stelle, die wir vorhin in der Lesung hörten: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen diese listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Listige Anläufe. Der Teufel stellt sich nicht vor: Hallo, hier bin ich, die Verführung. Sondern er macht das natürlich virtuos, als listiger Verführer. Das ist die eine Seite. Wir haben zwar mit diesem sehr aktiven Verführer zu tun, aber er nutzt unsere Schwächen, unsere wunden Punkte aus. Genau wie Amalek diese Schwachen, die Zurückgebliebenen, bekämpft hat, die schnell ein Opfer wurden. Das könnte bei jedem von uns verschieden aussehen. Aber vielleicht hat es immer irgendwie damit zu tun, dass wir uns einmal eine Ausnahme genehmigen von etwas, was wir als richtig erkannt haben. Dass wir hier und da etwas oberflächlicher, etwas laxer, etwas gleichgültiger angehen. Und die Geschichte des Volkes Israel in den Jahrhunderten, auch nach diesem Zug durch die Wüste, ist eigentlich ein Bilderbuch von einem permanenten Auf und Ab in dieser Weise. Da heißt es im Buch der Richter, Anfang, also nach dem Tode von Josua, Richter 2, als Josua das Volk entlassen hatte und die Kinder Israel hingezogen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen, diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte, und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten. Da starb Josua. Und dann heißt es weiter, als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israel, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter. So entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte, denn es jammerte den Herrn ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab. Und das wiederholt sich hier mehrfach. Und nicht nur in diesem einen Buch, sondern durch die ganze alttestamentliche Geschichte. Der Abfall beginnt nicht mit massiven Verirrungen, sondern vielleicht mit durchaus etwas Ehrenwertem, mit etwas nicht ganz so Wichtigem, was zur Hauptsache wird. Dinge des Wohlergehens, des Wohlstands, des Erfolgs, der Karriere, alles keine bösen Sachen. Aber wie wir das von dem Gleichnis des Samens, der ausgesät wird, wissen, da sind Sorgen der Welt, Interessen, die überhand nehmen, Betrug des Reichtums, etwas, was langsam wie Dornen über die Samen emporwuchert, nicht von heute auf morgen, aber über einige Monate oder Jahre, und die diese junge Frucht ersticken, langsam, aber unmerklich. Da werden Prioritäten zur Hauptsache, die eigentlich nicht die Hauptsache sind. Hier bestimmt uns dann nicht mehr das Nichtige und bestimmt uns dann mehr das Nichtige als das, was eigentlich wichtig ist. Von Demas, einem der Mitarbeiter von Paulus im engsten Kreis, wird gesagt, und das auch wiederum unmittelbar in den letzten Haftjahren von Paulus im Timotheusbrief, Demas hat mich verlassen und hat diese Welt liebgewonnen. Ja, wann fing das an? Womit fing das an? Vielleicht mit einigen Freiheiten, die er um sich herum beobachtete. Warum sollte er eigentlich immer zur Minderheit gehören, die gegen den Strom schwimmt? Der Lebensstil der Gesellschaft macht doch vieles manches angenehmer. Und ich glaube, wir müssen sehr achten darauf, dass wir nicht umkippen, wenn wir nicht das Ziel genau im Auge halten. Und was Zielstrebigkeit bedeutet, ja, wir können es eigentlich jetzt an diesen Olympischen Spielen sehen. Da sind alle Sportler, die da antreten, exzellent, sind wirklich Weltklasse, auch die nachher auf Platz 30 landen. Und der Abstand von 1 zu 2 zu 3 und 4 und so weiter wird in Hundertstel Sekunden gemessen. Beim Eisschnelllauf, beim Bobrennen, beim Abfahrtslauf. Also das sind keine lahmen Enten, die da hinten sind, sondern das sind alle besser als wir allesamt. Aber um ganz, ganz vorne mitzuspielen, ja, das ist hartes Training. Ein eiserner Lebensstil. Und wenn Sie so auf der Bühne stehen bei der Medaillenverleihung, dann sieht das sehr locker aus, ja, als würden Sie das mit links alles gemacht haben. Aber was dahinter steht, sehen wir nicht. Ein entsagungsvolles, zielstrebiges Leben. Und das erwähnt uns Paulus ja in dieser Stelle, wo er vom Wettkampf vielleicht ein Bild eines antiken olympischen Kampfes spricht, den es ja damals schon gab. Wisset ihr nicht, dass die so in der Kampfbahn laufen? Die laufen alle. Aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass er ihn erlangt. Ein jeglicher aber so, dass der da kämpft, enthält sich alles Dinges. Jene nun, dass sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Im Glauben, wissen wir alle, können wir ja nur beschenkt werden. Und doch muss man dieses Geschenk auch ganz wollen. Wenn man diese geballten Verse gerade in den Timotheusbriefen hört, wo es immer um diese Aufforderungen geht, die scheinbar mit dem Kampf zu tun haben, fliehe vor der Geldgier, jage nach der Gerechtigkeit, sei nüchtern, leide willig, ja, dann wird es jedem uns vielleicht ein bisschen eng, ja. Warum denn immer diese Kerbe? Und wo sind unter uns diese geistlichen Helden, diese Denkmäler, die sagen könnten, das ist genau mein Leben? Wir müssten alle, denke ich, still einpacken, wenn wir uns da ganz auf uns allein gestellt wären. Aber das ist auch das Ermutigende unserer Geschichte. Und das soll uns den Blick weiten. Der Kampf da unten auf der Arena unter Josua, der wird oben auf dem Hügel durch Mose und seine Begleiter entschieden. Jesus sagt seinen Jüngern oder dem Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und Paulus greift das ähnlich auf im Römerbrief und sagt es für uns alle. Der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern, indem er für uns eintritt. Kann unsere Treue, unsere Ernsthaftigkeit im Glauben eine Garantie sein, dass wir nicht im Glauben ermüden werden? Ganz sicher nicht. Wir würden alle irgendwann aussteigen. Und keiner könnte für sich garantieren, alle würden wir irgendwann kapitulieren. Wenn nicht Mose, wie in dieser Geschichte, für das Volk eingetreten wäre, wenn nicht Jesus für uns eintreten würde. Mose macht es ganz sichtbar für die Kämpfer da unten, auf einem Hügel, zu sehen für alle, mit erhobenen Händen, nicht mit gefalteten Händen, das hätte man vielleicht gar nicht gesehen, sondern erhobenen Händen und dann auch den Stab in der Hand. Um deutlich zu machen, hier geht Kraft aus. Das ist der Zuspruch, den wir brauchen. Und auch unser eigenes Gebetsleben ist die Kraft, der Halt, die Rückenstärkung für unseren Glaubensweg im Alltag. Gebet bewegt Gottes Arm. Das ist für uns unsichtbar wie, aber wir sehen das Ergebnis. Der eine oder andere von uns hat wahrscheinlich auch schon mal die Ausstellung hier in Jena, die Imaginata, gesehen. Die ist im Sommerhalbjahr wieder geöffnet dann. Also da wird Physik so ganz anschaulich zum Erleben, zum Anfassen dargestellt. Ganz verblüffende, einfache Gesetzmäßigkeiten werden sehr anschaulich nahegebracht. Optische Täuschungen oder Auffälligkeiten. Da steht man zum Beispiel bei einer Übung auf einem Podest vor einer Wand, auf einem Bein. Und etwas überragend über diese Mauer ist ein Spiegel, etwas Entfernung angebracht, der dann die linke Körperhälfte noch abbildet. Mit einem Bein, das in der Luft steht. So, und das vermittelt ein Bild im Spiegel, als würden wir schweben, weil man nicht das feste Standbein hinter der Wand sieht. Ein Eindruck, als würden wir gegen die Naturgesetze im Raum schweben können. Und so denke ich, ist das Gebet, was dieses Ergebnis hier bringt, ein Wunder des Eingreifens Gottes in unserem Alltag. Wir wissen nicht wie. Es scheint so, als ginge das alles von einer geheimnisvollen Kraft aus. Aber diese erhobene Hand von Mose hat diesen Kampf unten im Schlachtfeld entschieden. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das hat das Volk schon mal in ähnlicher Weise kurz vorher gehört, wenige Wochen vorher. Und hier wird es ganz anschaulich noch einmal deutlich. Und bei der Waffenrüstung, die wir in der Textlesung vorhin gehört haben, da geht es fast ausschließlich um Waffen der Verteidigung. Die Lenden mit Wahrheit umgürtet, also wie ein Kampfanzug, mit dem Panzer der Gerechtigkeit gekleidet. Wir würden heute sagen, mit einer kugelsicheren Weste, ja, für ein Kommando, das da irgendwie einen Entführten heraushauen soll. Mit dem Schild des Glaubens, der nur zur Abwehr gedacht ist, mit dem Helm des Heils, auch zur Verteidigung, zum Schutz. Und einer einzigen Angriffswaffe, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Unser Glaube lebt auch von der Fürbitte füreinander. Paulus ist sich nicht zu schade, immer wieder selbst auch um Fürbitte für sich zu bitten. Ja, dieses Glaubensdenkmal hat das nötig. Bittet um Fürbitte in jedem Brief. Und in dieser Stelle, dieser Waffenrüstung, heißt es am Schluss, und betet alle Zeit, auch für mich, auf das mir gegeben werde das Wort mit freudigem Auftun meines Mundes, dass ich möge kundmachen das Geheimnis des Evangeliums. Betet auch für mich. Ich habe das mal gehört von einem Missionar, der irgendwo auf einem Missionsfeld gewesen ist und in großen Schwierigkeiten, Belastungen, der Einsamkeit, des Widerstandes, ganz abgesehen von all den äußeren klimatischen Zudringlichkeiten, die ihm zugesetzt haben. Und hat irgendwann gesagt, ich schmeiß das Handtuch, ich höre auf, ich fahre nach Hause. Hat das auch nicht seiner Heimatgemeinde mitgeteilt oder seinem Freundeskreis, sondern hat sich, so wie es kam, um ein Ticket nach Hause bemüht. Und dann fährt er nach Hause. und kommt in die Gebetsversammlung seiner Heimatgemeinde, die ihn ausgesandt hat, unerkannt, nach Beginn hinten rein und setzt sich still da hinten hin. Niemand hat ihn gesehen. Jetzt wartet er die ganze Stunde. Ja, wann kommt denn jetzt die Fürbitte auf mich? Sie kommt nicht. Die Gemeinde hat ihn vergessen. Und dann sagt er nachher, ja, jetzt weiß ich auch, weshalb ich es nicht mehr aushalten konnte. Hier fehlte einfach die erhobene Hand, die für mich eintrat. Die Bibel gibt uns ja eine Fülle von, ich möchte sagen, Bilderbuchgeschichten von Eingreifen Gottes auf Gebet hin. Denken wir an das Gebet von Abraham. Abraham blieb stehen vor dem Herrn, als Gott in Gestalt dieses Menschen sich wieder auf den Weg machen wollte und hat Fürbitte geübt für die verlorenen Städte Sodom und Gomorra. Er blieb stehen, er versperrte ihm den Weg. Das ist Nötigung nach unserem Strafrecht. Aber er blieb ihm im Wege stehen, um von ihm etwas abzubitten. Und wir wissen, wie er ihn bis auf 10 Gerechte heruntergehandelt hat. Oder im Hesekiel-Buch heißt es einmal, Gott spricht da durch den Propheten, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde, für das Land, damit ich es nicht verderben müsste. Aber ich fand keinen. Gott wünscht sich Menschen, die vor ihm in die Bresche springen, um Fürbitte zu üben. Billy Graham hat einmal gesagt, das sei für ihn der traurigste Vers in der ganzen Bibel. Ich fand keinen. Oder von Samuel heißt es, von dem das Volk ja wollte, dass er zurücktrat, weil sie einen König wollten, wie alle anderen Völker ringsumher. Und dann legt er sein Richteramt nieder und hätte allen Grund, verbittert zu sein. Und das Volk merkt das auch und fragt und sagt zu ihm, bitte doch für deine Knechte, denn zu allem unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Und dann die Antwort von Samuel, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten. Versündigen dadurch, dass man müde wird. Im Gebet ist uns das schon mal so aufgegangen. Aber Gebet schützt auch nicht vor Ermüden im Gebet. Ja, und das sehen wir hier an Mose. Die Hände werden ihm schwer. Und was haben die beiden Begleiter da einfach praktisch gedacht? Sie stützen ihm die Hand. Das ist gut zu machen. Und das ist doch wie eine Kette von Energie, die dann schließlich bis zum Schlachtfeld hinunterreicht. Mose bittet für Josua. Und Aaron und Hur stützen Mose. Das sind die Helfer des Helfers. Helfer zweiten Grades sozusagen. Ist da irgendjemand von uns überfordert, irgendwo sich in diese Kette einzureihen? Oder neigen wir dann doch dazu, unterzutauchen, abzutauchen? Auf mich kommt es ja nicht an. Es sind ja so viele andere da, denen ich Vorfahrt gebe. In den USA gibt es im Staat Virginia, am Mount Rushmore, diese Präsidentengalerie. Die werdet ihr in der Visionsreise nicht sehen, überfliegen. Und dort wird in Stein gehauen, aus dem Felsen, wie eine natürliche Skulptur, 4 Präsidenten der USA, George Washington, Thomas Jefferson und andere. Aber mit der Zeit sind diese überlebensgroßen Köpfe, die da aus dem Stein gehauen sind, verwittert. Da ist Moos befallen und die sind bewachsen. Sie mussten einfach nochmal general überholt werden. Das hat eine Firma aus Deutschland im letzten Jahr gemacht, im Übrigen, die darauf spezialisiert ist. Und dann hängt da ein Mann, das ist eben ein Bild, was durch die Medien ging, ein Mann in diesem Tragkorb, in dieser Arbeitsbühne, die oben gut gesichert ist, und krabbelt da am Nasenflügel von Jefferson herum. Es sieht wirklich so aus, als sei es eine Fliege, die da krabbelt. Aber der eine Mitarbeiter verschwindet natürlich vor diesem meterhohen Porträt des Präsidenten. Aber durch seinen Einsatz wird das Bild dieses Präsidenten wieder sichtbar für alle. Durch unsere Treue schaffen wir wieder ein Signal, einen Hinweis auf unseren Herrn, auf Jesus. Der Kampf wird ja auf diesem Hügel entschieden. Aber Josua musste dennoch unten antreten und sich zum Kampf stellen. Beten ist keine Flucht vor der Anstrengung, vor der Mühe, vor dem Lernen, vor dem Gegenwind. Und er bekommt die einfache Aufforderung, kämpfe gegen Amalek. Das Volk hat noch nie gekämpft. Zum ersten Mal sind sie in einen gleich brutalen Kampf verwickelt. Und sie sind gar nicht gerüstet. Da ist kein Schlachtplan in der Schublade, keine Führungsstruktur, die einfach herausgeholt werden muss. Ja, es kostet Mut und Entschlossenheit von ihm. Aber wo ein Auftrag Gottes ist, da ist auch ein Weg und eine Möglichkeit. Und von Josua wird ein Bild gezeichnet in der Bibel, das Bild eines Menschen der tadellosen Treue. Das wird immer wieder betont. Und er, neben Kaleb, sind ja die einzigen, die aus der ausgezogenen Generation auch dieses verheißene Land erreichen. Es ist eine wichtige Lektion für Israel, was mit dieser Geschichte sich ereignet hat. Und deshalb gibt es eine doppelte Erinnerung. Zunächst soll Mose hier diese Geschichte aufschreiben, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch, damit es alle anderen später nachlesen können. Und zugleich an der Stelle wird ein Altar errichtet, damit alle, die vorübergehen, sich dessen erinnern, was hier geschehen ist. Ist das nicht auch eine wichtige Lektion für uns? Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die wankenden Knie, sagt uns der Hebräerbrief. Die lässigen Hände, die sich wieder zum Gebet falten sollen, und die wankenden Knie, die auch den Kampf aufnehmen sollen, wo wir gefordert sind. Wir sollen nicht warten auf Stärke, auf Kraft, auf eine besondere Sendung, bevor wir aufbrechen, sondern wir erhalten diese Stärke und diese Kraft, wenn wir aufbrechen. Amen.